92. Kapitel. Evolutionstheorie. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Römer 1, 19 und 20. Was antwortet man als überzeugter Christ, der einfach gestrickt ist und keinen Doktor- oder Professorentitel hat, wenn man gefragt wird, wie die Welt entstanden ist? Paula war in ihrem Leben schon zum Handkuss gekommen, sich mit intellektuellen Leuten über dieses Thema zu unterhalten. Nein, sie hat keinen Doktortitel. Und ja, sie gehört zu denen, die sich in Biochemie und anderen Wissenschaften nicht auskennen. Es waren aber gerade die Gespräche mit gelehrten Leuten, die ihr aufgezeigt haben, wie arm diese und auch die meisten anderen Menschen oft sind, weil sie nur glauben wollen, was bewiesen wurde. Egal, ob von den Wissenschaftlern scheinbar bewiesene Dinge ein paar Jahre später wieder als falsch verstanden berichtigt wurden, sie hielten an ihren gottfernen Gedankenmodellen fest. Was ist denn eine Theorie? Eine Theorie bezeichnet das systematische, nach bestimmten Prinzipien geordnete Beobachten und Erklären der Realität. Interessanterweise reden die Leute von der Evolutionstheorie, obwohl niemand dabei war, als die Welt entstand. Wer hat es beobachtet? Wer kann diese Realität erklären? Man kann die Entstehung der Erde nicht mit wissenschaftlichen Versuchen nachvollziehen und beweisen. Eigentlich müsste man in diesem Zusammenhang von einem Gedankenmodell sprechen, das man sich ausgedacht hat und an dem man mit angeblicher Logik versucht festzuhalten. Aber diese Logik hinkt. Diejenigen, die an die Evolutionstheorie glauben wollen, probieren jedem klarzumachen, dass es dabei um eine eindeutig bewiesene Tatsache geht. Aber das stimmt so nicht. Ist es nicht komisch, dass niemand den Mut findet, den Namen zu ändern? Warum wohl? Man kann nicht etwas als definitiv bewiesen erklären, was nicht definitiv bewiesen werden kann. Und ist es nicht mehr als bedenklich, dass die Evolutionstheorie, obwohl sie mittlerweile von vielen Wissenschaftlern in Frage gestellt wird, noch immer als Schulstoff bestimmt ist, in den Büchern steht und von Lehrern, die diesbezüglich nicht auf dem neuesten Stand sind, gelehrt wird? Was würde Darwin heute über seine eigene Theorie sagen? Würde er mit all den neuen Erkenntnissen bei seiner Meinung bleiben? Während ihrer Schulzeit musste Paula einmal im Geschichtsunterricht die Jahreszahlen aufschreiben, welche die großen Abschnitte der Entstehung der Welt markierten. Schon beim Lernen der Abermillionen von Jahren musste sie den Kopf schütteln. Sie lernte die Zahlen, weil es ihr Lehrer so forderte und sie nicht respektlos sein wollte. Sie schrieb aber damals zwei Antworten auf. Auf die Vorderseite schrieb sie: Antwort nach der Evolutionstheorie und die Millionen von Jahren, die der Lehrer wissen wollte. Auf die Rückseite des Prüfungsblattes aber hielt sie die Antwort der Bibel auf diese Frage fest und führte die 6 Tage der Schöpfungsgeschichte an. Ihr Lehrer bat sie ein paar Tage später um ein Gespräch und fragte sie, weshalb sie an die Bibel glaubte. Paula, nicht um eine Antwort verlegen, sagte, es sei eine Tatsache, dass die Menschen es immer möglichst kompliziert haben wollten, um an etwas glauben zu können. Mit den einfachen Abläufen aber täten sich vor allem die Erwachsenen schwer und ganz besonders die Intellektuellen. Gerade deshalb sagte Jesus, dass die Erwachsenen wie die Kinder werden sollten, um in den Himmel zu kommen. Der einfache Glaube der Kinder sei richtig und nicht das verdrehte und komplizierte Denken der Großen. »Aber wie kannst du so etwas glauben?« fragte er sie nochmals. »Ich kann es glauben, weil ich erlebe, dass Jesus lebt. Und wenn Jesus lebt, dann wird das bestätigt, was in der Bibel über ihn steht. Und wenn das, was in der Bibel über ihn steht, schon stimmt, dann stimmt sicher auch der Rest. An diesem Glauben werde ich bis an mein Lebensende und darüber hinaus festhalten.« Der Lehrer bestrafte sie nicht für die zweite Antwort, die sie auf der Rückseite gegeben hatte, denn die Antwort auf der Vorderseite war seiner Meinung nach richtig gewesen. Paula hatte sich indes darüber gefreut, ihrem Lehrer wenigstens einen Moment lang zum Nachdenken gebracht zu haben. Einige Zeit lebte ein Wissenschaftler bei Karl und Paula. Friedrich beschäftigte sich mit der Erforschung der DNS. Vorerst weit von Gott entfernt, kam er gerade durch die Erforschung des menschlichen Erbguts zum Schluss, dass die Entstehung des Menschen durch eine Ansammlung von Zufälligkeiten nicht erklärbar sei. Es musste jemanden geben, der den Anfang machte und ein Ende setzen würde. Auch im Rahmen des wissenschaftlichen Fortschritts sei das Leben in seiner Komplexität, bei allem, was das Leben umfasse, weit weg von einem mechanistischen Verständnis. Was so viel bedeutet wie, dass man für alles nur mechanische Ursachen annimmt. Aber das konnte nicht richtig sein. Friedrich war mittlerweile der Meinung, die Welt könne nicht durch eine mehr oder weniger zufällige Entwicklung aus unbelebter Materie heraus entstanden sein. Auf jeden Fall ergaben sich, motiviert durch seine Erkenntnisse, mehrere Gespräche. Und in einem solchen Gespräch erwähnte er, dass aus heutiger Sicht sehr viele Fragen unbeantwortet seien und zum Beispiel die sprunghafte Entwicklung einer Raupe zum Schmetterling als Ergebnis einer stetigen Entwicklung nur schwer vorstellbar sei. Die Evolutionstheorie sei übrigens keine Theorie im streng wissenschaftlichen Sinn, sondern eine Hypothese, eine Aussage, der Gültigkeit unterstellt wird. Diese Hypothese passt manchmal gut und manchmal halt auch nicht. Wissenschaftliche Theorien sollten jedoch vielseitig gültig sein und eine gewisse Berechenbarkeit und Vorhersagekraft mit sich bringen. Während sich gerade noch erkennbare Entwicklungen innerhalb einer Spezies mit dieser Hypothese gut erklären lassen, bleiben die sprunghaften Entwicklungsschübe über Artgrenzen hinweg nach wie vor ein Rätsel. Evolutionshypothese wäre daher die korrekte Bezeichnung. Das genaue Beobachten und die intuitiven, aus dem Bauch heraus bestimmten Schlussfolgerungen Darwins seien natürlich aus heutiger Sicht eher als Erklärungsmodell eines frühen Forschungsreisenden zu sehen und nicht als wissenschaftliche Lehre mit dem Anspruch auf absolute Gültigkeit. Daher schließe sich die moderne Wissenschaft Darwins Lehre auch nicht mehr ohne Vorbehalte an. Friedrichs kritische Aussagen der Evolutionstheorie gegenüber überraschten und freuten Karl und Paula sehr. Es gab im Leben von Karl und Paula noch weitere Gelegenheiten zu interessanten Gesprächen. Ein lieber Freund der Familie konnte mit der Bibel nur sehr wenig anfangen. Er bestätigte ihnen, glauben zu können, dass Jesus gelebt habe, denn das sei wissenschaftlich bewiesen. Aber umso weiter zurück es im Alten Testament gehe, desto weiter entferne sich die Bibel von der Wissenschaft. Paula konnte innerlich nur den Kopf schütteln, denn was sind schon 5000 Jahre im Vergleich zu den Millionen von Jahren, mit denen die Befürworter der Evolutionshypothese herumargumentieren? Berichten, die 5000 und weniger Jahre alt sind, soll man weniger Glauben schenken als irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Ideen, wann und wie die Welt vor Millionen von Jahren entstanden sein soll? Das Thema Zeit ist nicht wirklich ein Thema, denn Gott steht über der Zeit. Wenn er die Welt in 6 Tagen erschaffen will, dann kann er das. Er hätte sie auch innerhalb einer Sekunde erschaffen können. Muscheln auf Bergen begründet man damit, dass es einmal ein Urmeer gab. Natürlich gab es das. Die Bibel redet klar und deutlich von der Sintflut, welche die ganze Welt überschwemmte. So landeten Muscheln und Fische auf Bergen. Ganz einfach. Und die Kontinentalplatten? Auch so ein begehrtes Objekt für Diskussionen. Gott schuf zuerst das Licht, danach schuf er das Wasser und dann kam das Land an die Reihe. Gott war für Paula immer groß genug gewesen, um eine feste Masse wie das Land der Erde in verschiedene Teile zu teilen. Warum er nicht gleich die einzelnen Teile gemacht hat? Vielleicht, um die Wissenschaftler zu beschäftigen. Das absolut liebste Thema für Paula war stets die Entstehung der Arten, zumal angeblich der Urknall der Beginn für alles war. Woher kamen die Stoffe im Universum, die den Urknall ausgelöst haben? Etwas muss vorher da gewesen sein, denn aus nichts kommt nichts, auch wenn Wissenschaftler noch immer hoffen, das Gegenteil beweisen zu können. Aber eigentlich ist die Idee vom Urknall auch nur eine Hypothese. Wer war dabei? Wer hat es beobachtet? Die Hypothese wird Gültigkeit zugesprochen, obwohl sie nicht bewiesen ist. Ist das nicht fragwürdig? Die Menschen, die daran glauben, gehen davon aus, dass, durch eine Explosion ausgelöst, ein geordnetes Universum seinen Anfang nahm. Also, wenn Paula an eine Explosion dachte und sie hatte schon einmal eine gesehen, dann war nachher alles kaputt und nicht irgendwie neu und besser gereiht, bereit dafür, dass etwas Ordentliches daraus entstehen konnte. Wenn etwas explodiert, herrscht das Chaos. Die Urknalltheorie war vielen Wissenschaftlern zu Beginn höchst suspekt und unwillkommen, weil sie aussagt, dass das Universum einen Anfang hat. Davor dachte man schlicht, das Universum hätte nie einen Anfang gehabt. Mit der Urknalltheorie kam man nun in äußerst unliebsame Nähe zur Schöpfungsgeschichte, was man bis dahin versucht hat, zu vermeiden. Der Urknall kommt dem Christentum in vielerlei Hinsicht sehr entgegen. Für Wissenschaftler, die ihn hinterfragen, wird dieses Thema nämlich zu einem herrlichen Schritt in die richtige Richtung. Trotz intensiver Bemühungen seitens der Wissenschaft konnte noch immer nicht nachgewiesen werden, dass Naturgesetze in der Lage sind, Leben zu erschaffen. Es gibt keinerlei Experimente, die das belegen könnten. Gott war vor Erschaffung der Welt bereits da. Er setzte den Anfang. Paula macht ihre Gesprächspartner auch gerne darauf aufmerksam, dass es keine Funde für die Zwischenarten gab. Es gab Säugetiere, Fische, Reptilien und Vögel. Aber wo sind die Tausenden, wenn nicht Millionen von Tieren, welche Zwischenstufen beweisen konnten? Sie müssten doch zusammen mit den vorhandenen Pflanzen in den Erdschichten eingebettet und somit sicher aufbewahrt worden sein. Gut. Das Schnabeltier in Australien könnte ein Zeuge dafür sein, dass es Übergänge gab. Vielleicht ist das Schnabeltier aber auch eines dieser sehr speziellen Tiere, die Gott geschaffen hat, um uns Menschen zum Staunen zu bringen. Wenn Paula an das Schnabeltier dachte, freut sie sich stets über Gottes Fantasie. Es fehlen so viele Beweise bei der Evolutionshypothese. Leider wollte dieser Freund von Paulas Familie das nicht einsehen oder, besser gesagt, wahrhaben. Als Biochemiker bevorzugte er es, von chemischen Reaktionen zu reden und Gott nicht mit einzubeziehen. Nach diesem Gespräch sahen sich Karl und Paula an und meinten, wie leid ihnen ihr Freund tat. Er wollte alle Antworten auf seine Fragen selbst finden, bevor er sich auf Jesus und die Bibel einließ. Aber die Menschen bekommen nicht alle Antworten, weil sie sonst überheblich werden. Wer weiß, auf was für Ideen sie kämen, wenn sie zu viel wüssten. Sie machen jetzt schon Fragwürdiges und glauben noch immer, sie könnten es mit ihrem Wissen mit Gott aufnehmen. Aber weit gefehlt. Paula war sich sicher, dass sie Gott nicht annähernd das Wasser reichen können. Die meisten Wissenschaftler werden von der Neugier angetrieben, das Unerforschte ans Tageslicht zu bringen und zu erklären. Und das ist gut so. Gott selbst hat dieses Bedürfnis in den Menschen hineingelegt, um von ihm erkannt und verherrlicht zu werden. Es ist aber auch eine Tatsache, dass der Feind Gottes, Satan, vielen Wissenschaftlern einzureden versucht, sie könnten das Universum und die Rätsel des Lebens erforschen und zu guter Letzt gänzlich lösen. Doch sind sie darin zum Scheitern verurteilt. In der Bibel steht in Psalm 92, Vers 6, Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wenn bei den Menschen der Verstand seine Grenzen findet, fängt Gottes Weisheit erst richtig an. Wie klein ist doch der Mensch im Vergleich zum allmächtigen Gott. Es gibt Menschen, die glauben, Gott fassen zu können. Dabei sind sie ohne Verstand und ohne Einsicht. Ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Bei Gott aber ist nichts unmöglich. Gott hat keine Fragen, aber dafür alle Antworten. Ob er sie uns gibt, ist seine Entscheidung. Gott lässt sich auch nicht für dumm verkaufen. Wenn er sagt, die Welt soll entstehen, dann entsteht sie. Wenn er sagt, die Menschen sollen keine Marionetten sein, dann sind sie keine Marionetten. Wenn er sagt, diejenigen, die es wollen, können mich durch meine Schöpfung erkennen, dann kann man das. Wer das nicht möchte, der ist vielleicht in weltlicher Sicht gescheit, dafür in Gottes Augen aber unglaublich blind.